North York Moors, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie.
Teil 2. Die Audiofassung des Artikels wurde im September 2010 im Rahmen einer Kooperation mit Wikimedia Deutschland in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig produziert. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki und dem Artikelnamen. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionen/Autoren. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0, unported, sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.
North York Moors, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie.
Teil 2.
Landschaftspflege. Landschaftspflege zur Moorhuhnjagd. Die Moorhuhnjagd stellt für die Großgrundbesitzer eine bedeutende Einnahmequelle dar. Sie lohnt erhebliche Investitionen, um die Moors als idealen Lebensraum für eine große Anzahl Moorhühner zu gestalten. Sie erfordert dabei eine umfangreiche Landbewirtschaftung, um die Heidebestände zu erhalten, die der Landschaft ihr typisches Aussehen verleihen. Die Moorhühner benötigen sowohl junge Heide zur Ernährung als auch ältere Heide als Versteck. Die Landeigentümer setzen zur Gestaltung auf eine Mischung aus weidenden Schafen und kontrollierten Bränden. Da Schafe selektiv weiden, entstehen allein durch Beweidung mittelfristig Landschaften mit alter Heide, die die Schafe nicht mehr fressen können. Die Landschaft würde verbuschen. Da die kommerzielle Moorhuhnjagd mittlerweile ökonomisch bedeutender ist als die direkten Erträge der Schafzucht, bezahlen vor allem die jagdanbietenden Großgrundbesitzer für die Erhaltung der Moors in ihrem derzeitigen Zustand. Sowohl Nationalparkverwaltung als auch die Naturschutzorganisation Natural England allerdings würden seltenere Brände und höhere Heidestände bevorzugen. Langfristig wirft die Bewirtschaftung Probleme auf. Bei den kontrollierten Bränden steigt Asche mit den darin enthaltenen Nährstoffen auf und verteilt sich weit über das Land. Der Verlust an Nährstoffen vor Ort ist gemessen an der Gesamtbilanz zwar eher gering, da die Eigentümer diese Technik aber über viele Jahrzehnte anwenden, führt sie langfristig zu einer Verarmung des Bodens. Ebenso nimmt seit Jahrzehnten die Fähigkeit des Bodens, Wasser zu halten, ab. Er wird trockener und die Gefahr einer unkontrollierten Spontanentzündung mit möglicherweise desaströsen Auswirkungen steigt stetig. Besonders große Feuer, wie die von 1904, 1909, 1947 und im Glasdale Moor 1976, haben deutliche Spuren in der Landschaft hinterlassen. Das Feuer von 1976 beispielsweise brannte sich tief bis in den Torfboden, wo es als Torfbrand einige Zeit bestehen konnte und auch Wurzeln und Samen der Pflanzen zerstörte. Insgesamt verbrannten 600 Hektar Heide. Untersuchungen 10 Jahre später zeigten, dass nur 6% der Fläche wieder Gefäßpflanzen trugen. 65% der Fläche war von Moosen bedeckt und 30% des Brandgebiets lagen auch nach 10 Jahren noch gänzlich brach. In der Zeit bis zur Wiederbesiedlung durch Pflanzen treten auch deutliche Erosionsverluste auf. Seltenere Brände tragen aber auch ein Risiko in sich. Ein Großbrand 2003 entstand vor allem deshalb, weil die Heide in der Zeit seit dem letzten Brand zu hoch gewachsen war. Das Feuer des ursprünglich kontrollierten Brandes geriet außer Kontrolle. Um den Nachteilen der Beweidung mit Schafen entgegenzuwirken, aber auch auf die sinkenden Schafzahlen zu reagieren, begannen Ende des 20. Jahrhunderts Versuche, die Heide nicht zu verbrennen, sondern mit einer Mähmaschine zu mähen, und die abgeschnittenen Pflanzenteile wieder auszustreuen. Dies erwies sich zwar als praktikabel, aber ebenso als deutlich teurer gegenüber den traditionellen Methoden. Zwar wäre es auch möglich, geschnittene Heide beispielsweise als Dünger zu verkaufen, nur träte in diesem Fall wieder der Nährstoffverlust ein, der durch die Maat eigentlich verhindert werden soll. Naturschutzmaßnahmen. Der Nationalpark North York Moors entstand, wie alle britischen Nationalparks, erst als das Land schon lange besiedelt war. Dementsprechend befindet sich nur ein kleiner Teil des Landes in öffentlicher Hand. Der größte Teil ist Privatbesitz. Insgesamt 79,9% der Flächen gehören privaten Besitzern. 16,6% der Forestry Commission, 1,2% dem National Trust, 0,6% der National Park Authority, 0,5% dem Verteidigungsministerium, 0,1% den Wasserversorgern, der Rest befindet sich in anderen Händen. Der Park wird von der North York Moors National Park Authority betreut. Diese soll sowohl den Naturschutz gewährleisten, als auch die Öffentlichkeit an der Natur des Parks teilhaben lassen und für das Wohlbefinden der einheimischen Bevölkerung sorgen. Sie hat dazu ähnliche Planungsrechte wie kommunale und regionale Behörden in anderen Gegenden Englands. Damit kann sie zwar beispielsweise Vorgaben erlassen, wie sich Siedlungsentwicklung gestalten soll und welche Bauten erlaubt sind, hat aber keinen bindenden Einfluss auf die Landnutzung. Weder kann sie zum Beispiel privaten Eigentümern verbieten, Heidemoorland in konventionelle Weiden umzuwandeln, noch der Forestry Commission, ihr Land mit Kiefernwäldern zu bepflanzen. Großen Einfluss auf die tatsächliche Gestaltung des Parks hat die Regierungsorganisation Natural England. Diese ist für die Sites of Special Scientific Interest zuständig und kann für diese weitreichende Vorschriften erlassen. Hauptarbeitsmittel der Nationalparkverwaltung in Zusammenarbeit mit den Landeigentümern sind finanzielle Hilfen. Die Verwaltung kann direkt Hilfen für bestimmte Maßnahmen anbieten oder Programme starten, die Bauern und Großgrundbesitzern bei Arbeiten im Sinne des Nationalparks unterstützen. Ebenso kann sie Verträge mit Landeigentümern schließen und diese direkt bezahlen, wenn sie ihr Land im Sinne des Nationalparks bewirtschaften. Anfang der 1990er Jahre betrug das Budget der Behörde 3,3 Millionen Pfund jährlich, wovon die Nationalparkverwaltung 1,1 Millionen für Naturschutzmaßnahmen ausgab, 1,3 Millionen für den Besucherservice im weitesten Sinne und 0,8 Millionen für Planung und Verwaltung. Neben dem Schutz als Nationalpark sind die Moors als europäisches Vogelschutzgebiet und als FFH-Gebiet geschützt. Menschen in den Moors. Bewohner. In den North York Moors leben etwa 25.000 Menschen, die sich auf 101 Dörfer und weitere vereinzelt stehende Häuser verteilen. Hierbei handelt es sich noch zu einem großen Teil um Bauern, Waldwirte, Jäger und andere Landnutzer. Generell ist die Gegend am südwestlichen Ende des Parks in der Gegend des Rydale am Rye die wohlhabendste, während die Küstenzonen im Osten in den letzten Jahren am ehesten unter wirtschaftlichen Problemen leiden. Die Bevölkerungszahl ist in den letzten 100 Jahren etwa gleich geblieben. Nach 1901 mit 26.000 Bewohnern sank die Bevölkerung bis 1961 auf einen Tiefststand von 22.700 ab, um seitdem wieder anzusteigen. Im Jahr 1991 betrug sie 24.700. Innerhalb der Moors lässt sich ein Wachstum der Kleinstädte bei gleichzeitigem Bevölkerungsrückgang in den abgelegeneren Gegenden konstatieren. Seit den 1980er Jahren findet ein Bevölkerungsaustausch statt. Neue Bewohner befinden sich entweder im Ruhestand oder wollen eine ruhige, naturbelassene Zweitwohnung fernab des Arbeitsplatzes besitzen. Die Zuzügler verfügen oft über ein deutlich überdurchschnittliches Einkommen und treiben Haus- und Grundstückspreise nach oben. So kostete ein Einzelhaus im Nationalpark schon 1997 im Durchschnitt 135.000 Pfund, während es in der restlichen Region Yorkshire and the Humber ebenso wie im gesamten Vereinigten Königreich im Schnitt zu dieser Zeit nur etwa 80.000 bis 90.000 Pfund kostete. Junge Menschen hingegen ziehen aus den Moors weg, da der Arbeitsmarkt vor Ort schrumpft und die Löhne in den Moors keineswegs mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten mithalten können. In einzelnen Orten, wie Robin Hood's Bay an der Nordseeküste, waren schon Mitte der 1990er Jahre mehr als die Hälfte aller Häuser Zweitwohnsitze, die dementsprechend oft leer stehen und insbesondere außerhalb der Saison für einen leblosen und verlassenen Eindruck im Ort sorgen. Durch den Zuzug änderte sich auch der soziale Zuschnitt der Bevölkerung. Im 19. Jahrhundert wanderten vor allem Arbeiter für die damals boomende Minen- und Eisenerzindustrie ein. Diese brachten die Kultur der Arbeiterklasse mit, wovon noch heute die starke methodistische Kirche und eine Vielzahl an Blasorchestern zeugen. Die neuen Einwanderer hingegen sind aus der Bürgerschicht, was auch immer wieder zu Spannungen in den Dörfern führt. Wichtigste Wirtschaftszweige sind Landwirtschaft, sie trug Mitte der 1990er Jahre etwa 50% der Arbeitsplätze bei, und mit stark steigender Tendenz der Tourismus, 42,5%. Die Zahl der Angestellten in der Landwirtschaft ist dabei seit den 1970er Jahren beständig gesunken, ebenso wie der Anteil der Nebenerwerbslandwirte in dieser Zeit stark stieg und Mitte der 1990er Jahre 45% aller Landwirte ausmachte. Die Zunahme an Arbeitsplätzen in der Tourismusindustrie konnte den Gesamtverlust in Grenzen halten. Allerdings sind gerade diese Arbeitsplätze oft schlecht bezahlt und stark saisonabhängig. Die Arbeitslosenquote ist seit langem niedrig und liegt bei etwa 1,5%. Jedoch sind die Arbeitnehmer im Schnitt weit schlechter bezahlt als in anderen Gegenden Großbritanniens. In den südlichen und nördlichen Randgebieten der Moors pendeln Einwohner nach York bzw. ins Teesside-Gebiet. Die zentralen Lagen sind jedoch gerade in den Wintermonaten zu schlecht erreichbar, als dass dies eine attraktive Option wäre. Größter einzelner Arbeitgeber ist die Cleveland Potash Mine in Bowlby, die Mitte der 1990er Jahre etwa 900 Arbeitnehmer beschäftigte. Ein anderer wichtiger Arbeitgeber ist die Fylingdales Ballistic Missile Early Warning Station, bei der etwa 600 Menschen arbeiten, die aber vor allem in Whitby und Pickering jenseits der Parkgrenzen wohnen. Städte und Dörfer. Die kleinen Städte bildeten sich an den Rändern des Parks, einzelne Dörfer auch in den Dales. Die größeren Kleinstädte Hamsley, Pickering, Gisborough und Thirsk liegen alle am Südrand der Moors und haben oft gute Verkehrsverbindungen in das Umland. Die Dörfer in den Moors gehen meist auf Gründungen der Angeln, Dänen oder Norweger zurück. Sie liegen zum Teil in einzelnen Tälern. Die Häuser bestehen immer noch überwiegend aus lokalen Baumaterialien. Eine vergleichsweise strenge Bauregulierung hat diesen Zustand auch in den letzten Jahrzehnten weitgehend erhalten. Englandweit den höchsten Bekanntheitsgrad erreichen Fischerdörfer wie Whitby oder Robin's Hood's Bay, die auf schmalen Vorsprüngen direkt am Meer liegen und landseitig von hohen Abhängen überragt werden. Diese entstanden wesentlich später als die Dörfer in den Moors und stammen aus dem späten Mittelalter oder der frühen Neuzeit. Sands End, gegründet 1215, ist das älteste Fischerdorf der Moors. Staithes, eine Gründung von 1415, das zweitälteste. Auf den Plateaus gibt es nur wenige Ansiedlungen. Die Plateaus wirken so noch einsamer, als es die Monts aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte schon sind. Häuser und Höfe verstreuen sich in den Dales, die zudem noch von Trockenmauern und anderen Feldbegrenzungen durchzogen sind. Die Häuser sind größtenteils noch im traditionellen Baustil gehalten und haben sich äußerlich in den letzten Jahrzehnten nur wenig verändert. In den Moors gibt es insgesamt etwa 3000 Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, darunter auch einige Industriedenkmale aus der Zeit des Bergbaus in den Moors. Wie überall im ländlichen England leidet die Infrastruktur der Dörfer in den letzten Jahrzehnten. Läden, Pubs, Tankstellen, Postschalter und Schulen verschwinden ohne adäquaten Ersatz. Mit dem Rückgang der Schafe und der sinkenden Bedeutung der Landwirtschaft sehen Einwohner und Gemeindeverwaltungen zudem Tradition und Charakter der Dörfer bedroht. Die Zahl der Dorfbewohner, die zur Arbeit pendeln und deshalb nur selten im Dorf sind, steigt. Auch der Altersschnitt im Dorf steigt, so dass für viele Aktivitäten junge Menschen fehlen. Zudem nimmt die Menge der Zuzügler im Rentenalter zu, die nur wenig soziale Kontakte ins Dorf haben und oft auch kaum eine Beziehung zu den traditionellen Aktivitäten aufweisen. Tourismus. Die North York Moors dienen etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts als Erholungsgebiet für die Menschen der benachbarten Städte, die damals in rapidem Tempo wuchsen. Die neu gebaute Eisenbahn ermöglichte ihnen einen Besuch der Gegend. Die Hauptattraktionen waren, wie heute, die natürlich und unberührt wirkende Gegend, die szenische Schönheit, die vergleichsweise Einsamkeit und spektakuläre Ausblicke. Der Lonely Planet beschreibt die Hauptcharakteristik der Gegend als wild und windgepeitscht in isolierter Pracht. Er lobt die leuchtend grünen Täler und die kahlen, offenen Moors. Der Rough Guide beschreibt es als einsame, heidebedeckte flache Hügel, durchzogen von Tälern an steilen Abhängen und Ausblicken, die sich über Meilen dahinziehen. Ein Bauer fasst es in einer Studie über Entwicklungsoptionen des Parks zusammen. Offensichtlich sind die Touristen hier, um die Natur zu sehen. Es gibt ja nichts anderes, oder? Der Nationalpark liegt nahe einiger Bevölkerungszentren Nordenglands wie Leeds, Sheffield oder York. Zur Jahrtausendwende kamen etwa 8,5 Millionen Besucher in den Park, die dort etwa 165 Millionen Pfund jährlich ausgaben. Je zu etwa einem Drittel waren dies Tagesausflügler, Leute, die mehrere Tage im Park verbrachten, oder Touristen, die mehrere Tage in Parknähe waren, York, Scarborough, andere Küstenorte, und von dort aus das Hinterland erkundeten. Ein Großteil der Touristen kommt aus den nahegelegenen Ballungszentren, der Rest vor allem aus dem Süden Englands. Etwa 5% der Parkbesucher kommen aus dem Ausland. Besucher aus der Region beschränken sich dabei meist auf Tagesausflüge. Als Urlaubsort sind die Moors vor allem für Südengländer interessant. Die ursprüngliche Hoffnung der Nationalparkbewegung, ein Ausflugsziel für alle Briten zu schaffen, hat sich deutlich nicht erfüllt. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass Urlauber überdurchschnittlich wohlhabend sind, oft älter als 45, überdurchschnittlich gebildet und aus dem Süden Englands kommen. Arbeiter aus nahegelegenen Städten wie Leeds oder Sheffield, oft mit Vorfahren, die selbst noch in den Moors gelebt haben, sind wesentlich seltener vertreten. Über 3/4 der Besucher kommen mehrmals in den Park. Sie konzentrieren sich dabei besonders auf einige pittoreske Orte wie Helmsley mit dem Helmsley Castle und Hutton the Hole oder auf wenige Touristenattraktionen. Rivaux Abbey, Rosedale Abbey, das Rydale Folk Museum oder die Bahnhöfe der North Yorkshire Moors Railway. Etwa die Hälfte der Parkbesucher unternimmt Wanderungen von mehr als 3 Kilometern Länge. Andere mögliche Beschäftigungen sind Angeln, Radfahren, insbesondere auf Mountainbikes, Drachenfliegen, Reiten, Kanufahren, Segeln und Naturbeobachtung. Wenig überraschend zeigt sich eine klar ausgeprägte Saison. Die Besucherzahlen lagen 2002 beispielsweise zwischen 366.000 im Januar und 1,2 Millionen im August. Die Monts profitieren von einem Trend, der sich auch in anderen britischen Touristengegenden zeigen lässt. Während der Tourismus in die traditionellen Bade- und Küstenorte tendenziell abnimmt, steigt gleichzeitig die Zahl derer, die das touristische Hinterland und die Natur erkunden. Vergleichsstudien aus den 1990er Jahren zeigen, dass die Hauptattraktionen des Nationalparks in wenigen Jahren 14% mehr Besucher anziehen konnten, während die in Whitby etwa 4% mehr verloren haben. Ein Durchschnittsurlaub in den Küstenorten dauerte zu dieser Zeit 2,6 Tage, einer im Hinterland 4,9 Tage. Wandern. Der Park verfügt über 2268 Kilometer öffentliche Wanderwege. Mehrere National Trails verlaufen durch den Park, wie beispielsweise der Like Wake Walk oder der Cleveland Way. Der Coast to Coast Walk ist zwar kein National Trail, dafür aber einer der beliebtesten Wanderwege des Vereinigten Königreichs. Dazu kommen kleinere Wege wie der Esk Valley Walk oder der Waymark Walk. Obwohl Wandern an sich eine schonende Form des Tourismus ist, die vergleichsweise wenig Auswirkungen auf die Umwelt hat, berichten Landschaftsschützer aufgrund der Popularität der Moors von Problemen. Gerade auf beliebten Wegen wie dem Cleveland Way oder dem Coast-to-Coast Walk stellen Erosion und Ausweitung der Wege mittlerweile ernstzunehmende Probleme dar. Jagdtourismus. Eine besondere Bedeutung schon seit Jahrhunderten haben Jäger, die in die Moors kommen. Hier jagen sie schottische Moorhühner, von den Vögeln, die traditionell gejagt werden, einer der im Flug schnellsten. Die Saison, in der die Jagd erlaubt ist, findet derzeit zwischen dem 12. August, The Glorious 12, und dem 10. Dezember statt. Die wirtschaftliche Bedeutung der Moorhühner übersteigt beispielsweise die der Schafe ganz erheblich. Während sonst ein Großteil der Touristen aus England kommt, kommen die Moorhuhnjäger aus der ganzen Welt, zahlen erhebliche Summen für die Jagderlaubnis und sind auch bereit, für sonstige Ausgaben wie Unterkunft und Essen tief in die Tasche zu greifen. Eine Jagdlizenz kostet zu dieser Zeit etwa 500 bis 1000 Pfund pro Tag und Gewehr. Eine durchschnittliche Jagdgruppe bringt dem Pächter so etwa 8000 bis 10.000 Pfund am Tag ein. Etwa 40 Vollzeitkräfte arbeiten daran, die Moors zu pflegen und für möglichst optimale Bedingungen für die Moorhühner zu sorgen. Ökonomisch bedeutsamer aber sind die Aufträge an Bauern, die Vertragsarbeiten erledigen und damit das Land pflegen, Saisonkräfte, die als Treiber arbeiten oder die vor der Saison das Gelände herrichten, Straßen reparieren, Unterholz klären etc. Eine untergeordnete Rolle spielt die Fasanenjagd. Diese findet nicht auf der Heide, sondern in den Wäldern statt. Das Publikum ist eher regional und national als international. Besonders die Gegend um Helmsley gilt als eine der besten Gegenden für Fasanenjagden im Vereinigten Königreich. Trotz dieser eher nationalen Ausrichtung schafft auch die Fasanenjagd eine hohe zweistellige Zahl an Arbeitsplätzen. Am Derwent spielt zudem der Angeltourismus auf Forellen und Äsche eine Rolle. Durch Kunst und Medien angelockte. In Kunst und Medien spielten die Moors oder einzelne Orte des Öfteren eine Rolle. William Wordsworth wählte die Moors als Spielort. Später siedelte sich der Tierarzt James Herriot in Thirsk am Rande der Moors an. Sowohl die Bücher als auch die Fernsehserie Der Doktor und das liebe Vieh spielen teilweise in den Moors. Die Geschichten der Geschwister Bronte finden zwar generell weiter westlich in den Yorkshire Dales oder im Lake District statt, die dort beschriebene Stimmung von kargen Moorlandschaften Winterstürmen und Einsamkeit passt aber gut genug auch auf die North York Moors. Die Fernsehserie Heartbeat, die in einem fiktiven Dorf in Yorkshire angesiedelt ist, wird in Goathland in den Moors gedreht. Die Serie läuft seit 1992 im britischen Fernsehen und war mehrere Jahre unter den Top 5 der meistgesehenen Sendungen. Goathland ist so mittlerweile zum meistbesuchten Ort innerhalb der Moors geworden. Die Besucherzahlen stiegen von 300.000 im letzten Jahr vor der Heartbeat-Ausstrahlung auf 1,2 Millionen jährlich. Innerhalb des Ortes wird dies allerdings mit ambivalenten Gefühlen aufgenommen, da die meist aus der Arbeiterklasse stammenden Heartbeat-Touristen Tagesausflügler sind, im Schnitt deutlich weniger Geld im Ort lassen als die im Goathland übernachtenden Wanderer, die Ortsinfrastruktur deutlich mehr belasten und störende Begleiteffekte wie Lärm oder Müll auch deutlich zugenommen haben. Die eher bürgerlichen Wanderer hingegen meiden mittlerweile den Ort, da er ihnen zu laut und zu voll erscheint. Ursprünglich gingen sowohl Fernsehleute als auch Einheimische davon aus, dass nur eine Staffel gedreht würde, und dementsprechend wenig machten sie sich Gedanken um langfristige Auswirkungen auf den Ort. Während die Einheimischen den Dreh erst mit Enthusiasmus begleiteten und Hilfe anboten, ging ihre Stimmung nach einigen Jahren in frustrierte Apathie über. Seit Ende der 90er Jahre haben sich auch Bürgerinitiativen gegründet, die gegen den weiteren Dreh und den Ausbau der dementsprechenden Tourismusinfrastruktur vorgehen. Landwirtschaft. In den Moors wird 62% des Ackerlandes von Pächtern bearbeitet, was weit über dem britischen Durchschnitt von 34% liegt. Große Teile der Region sind im Besitz einiger Großgrundbesitzer. Dazu gehört auch der National Trust, vor allem aber große Landgüter wie Rosedale, Spawnton, Farndale, Bransdale, Hornby, Rivaux, Duncombe Park, Ravenswick oder Parkley. Das Goathland Estate gehört zur Duchy of Lancaster und befindet sich damit im Privatbesitz der britischen Königin. In den letzten Jahren zeichneten sich zwei Trends ab. Zum einen verkaufen die Großgrundbesitzer Ackerland, behalten aber Moor- und Waldgebiete. Zum anderen verkaufen Bauern Einzelhöfe an zugezogene Städter, die meist nur das Bauernhaus und etwas Land für Pferde behalten und das übrige Land an andere Bauern weiterverkaufen. Beide Faktoren tragen dazu bei, dass der Teil des Ackerlands, der vom Eigentümer bearbeitet wird, zumindest langsam steigt. Knapp die Hälfte der Moorgebiete ist noch Allmende mit Weiderechten für eine Vielzahl an Bauern. Die etwa 80.000 Schafe bleiben das ganze Jahr über auf ihren Weiden. Die Schafzucht erfolgt nach dem Heft-System. Die Schafe weiden normalerweise seit vielen Generationen am selben Ort und sind instinktiv mit der Landschaft dort, ihrem Heft, verbunden. Weder reißen sie aus, noch unternehmen sie Wanderungen, um andere Orte zu erkunden. Werden sie von Menschen oder ungünstigen Umständen an eine andere Stelle in den Moors verbracht, versuchen sie von alleine wieder zurück zu ihrem Heft zu gelangen. Während die Gesamtzahl der Schafe seit dem Mittelalter leicht gestiegen ist, hat sich ihre Verteilung geändert. Dominierten im Mittelalter wenige riesige Schafherden die Landschaft, sind diese jetzt zahlreicheren, aber kleineren Schafherden gewichen. In den ganzen Moors gibt es nur zwei oder drei Herden mit über 1000 Tieren. In den letzten Jahren ist zudem auch die Zahl an Schafherden und Schafen gesamt deutlich im Sinken begriffen. Ein Trend, der aufgrund steigender Lohnkosten bei gleichzeitig sinkenden Wollpreisen schon länger festzustellen ist und durch den Ausbruch der Maul- und Klauenseuche 2001 starken Schub erhielt. Eine Umfrage der Nationalparkverwaltung ergab, dass in den Jahren zwischen 1998 und 2005 die Zahl der Schafherden von 125 auf 101 gesunken war. Befragt nach ihren Zukunftsplänen antwortete ein Drittel der Bauern, dass sie in den nächsten 5 Jahren die Weidewirtschaft in den Moors einstellen wolle, insgesamt 3/4 der Bauern haben dies in den nächsten 10 Jahren vor. Die ungünstige Situation für die Schafzüchter verstärkt sich durch den Verlust anderer Herden. Fehlen benachbarte Schafherden, nutzen die übrigen Tiere den Raum zum Weiden und dehnen ihr Gebiet aus. Die Pflege der Herden wird aufwendiger und teurer. Die Benutzung von Zäunen stößt auf vehementen Protest des Nationalparkamtes ebenso wie der Moorhuhnpfleger. Deshalb förderte das Nationalparkamt in den letzten Jahren den Einsatz von Viehgittern, um die Herden zu sichern. Ebenso scheint Unternutzung der Allmende eher ein Problem darzustellen als die oft befürchtete Übernutzung. Generell ist nicht davon auszugehen, dass das Landschaftsmanagement unter den sich verringernden Schafherden leidet. Dafür sind die Erträge aus der Moorhuhnjagd zu groß und der Anreiz, die Heidelandschaften zu erhalten, erheblich. Sinkende Schafzahlen bedrohen aber durchaus die Heide in einigen unzugänglichen Regionen, Steilhängen oder auch dem Westerdale, wo sich heute schon beginnende Birkenwälder zeigen. Verkehr. War der Park in den 1950er und 1960er Jahren noch gut ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden, hat sich dies seitdem geändert. Die Moors sind vor allem für den Individualverkehr mit dem Auto erschlossen. So hat während der Woche über die Hälfte der Dörfer im Nationalpark keinerlei Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel. Sonntags sind es über 3/4. Der zunehmende Tourismus mit dem Auto belastet die Straßen und Wege der North York Moors. Über 90% der Besuchertage werden von Touristen absolviert, die im eigenen Auto anreisen und entsprechende Infrastruktur benötigen. Schätzungen gehen davon aus, dass der Autoverkehr sich in den nächsten 20 bis 30 Jahren vervierfachen kann. Die Einwohner betrachten den Verkehr mittlerweile als größte Gefährdung ihrer Lebensqualität. Teilweise gefährdet er auch direkt das Einkommen. Allein 1996 starben auf der Straße von Castleton nach Hutton-le-Hole 185 Schafe im Verkehr. Es lässt sich nachweisen, dass die mangelhafte Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln das Besucherprofil hin zu wohlhabenden älteren Menschen verändert hat. Einen Versuch, sowohl das Umweltproblem zu mindern, als auch den Parkbesuch weniger exklusiv werden zu lassen, stellt seit 1998 der Moors Bus dar. Er fährt seit 1998 jeden Sonntag im Sommerhalbjahr, seit einigen Jahren in der Hochsaison zwischen Ende Juli und Anfang September auch täglich und soll vor allem Touristen und Tagesausflüglern das Moor erschließen. Während er in den Städten und Dörfern die normalen Bushaltestellen besucht, hält er in den Moors auf seiner Route an jeder gewünschten Stelle und lässt Fahrgäste ein- oder aussteigen. Die Nationalparkverwaltung geht davon aus, dass der Moors Bus bis 2004 bereits 100.000 Meilen an Pkw-Verkehr im Park vermieden hat. Ebenso lässt sich zeigen, dass der Moors Bus in der Lage ist, andere Besucher als wohlhabende Ältere in den Park zu bringen und damit die Mission des Parks, für alle Bevölkerungsgruppen da zu sein, erfüllen kann. Der Anteil an jungen Familien, Studenten, Arbeitern und anderen, die den Moors Bus benutzen, liegt deutlich über dem bei den sonstigen Parkbesuchern. Aus der Zeit der Industrialisierung und des Bergbaus sind noch verschiedene Relikte ehemaliger Bahnstrecken vorhanden, darunter der älteste Eisenbahntunnel der Welt. War Whitby ursprünglich Knotenpunkt der Bahnlinien in den Moors mit 4 verschiedenen Linien, änderte sich dies mit dem Beeching Report. Dieser forderte die Einstellung aller 4 Linien. Öffentlicher Protest führte nicht etwa zum Erhalt der wichtigsten und meistbefahrenen Linie nach Pickering und dann weiter nach York, sondern konnte die Linie durch das Esk Valley retten. Dort machen einige enge Serpentinenstraßen mit hohen Steigungen den Ersatz der Bahn durch Schulbusse besonders schwierig. Die Linie nach Pickering quer durch die Moors wurde nach wenigen Jahren zur Museumsbahn und hat heute in den Sommermonaten einen deutlich dichteren Zeitplan mit erheblich mehr Reisenden als die Strecke von National Rail. Im Jahr 2009 gibt es noch zwei Linien, die beide nicht auf Berufs- oder Geschäftsverkehr eingerichtet sind. Im Norden des Parks läuft die Esk Valley Line zwischen Middlesbrough und Whitby. Sie ist in ihrem Fahrplan mit 4 Zügen täglich vor allem auf die Bedürfnisse von Schülern abgestellt. Die zweite Linie in den Moors ist die Museumsbahn der North Yorkshire Moors Railway, die in den Sommermonaten im stündlichen Takt zwischen Pickering und Grosmont verkehrt. Seit einigen Jahren gibt es wieder gelegentliche Verbindung der North Yorkshire Moors Railway über Grosmont hinaus nach Whitby. Seit kurzer Zeit betreibt die Museumsbahn auch den regulären Fahrkartenverkauf in Whitby. Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juli 2010 um 19:28 Uhr geändert.